Tag bei unserer nächsten Folge von Weichenstellen. In unserer heutigen Folge unseres Podcasts geht es im sprichwörtlichen Sinne darum, die PS in der Customer Centricity auf die Straße zu bringen. Mein heutiger Gast ist Claudia Eder von der Aspina und wir widmen uns in dieser Folge drei konkreten Fragestellungen. Wie agiert man kundinnenzentriert, wenn es um die nachträgliche Einhebung von Mautgebühren geht und man damit eigentlich am unerwarteten Ende der Customer Journey mit der Kundin in Kontakt tritt? Wie verändert die voranschreitende Digitalisierung die Jobprofile der Mitarbeiterinnen in der Maut-Service-Gesellschaft und wie gelingt es, die Mitarbeiterinnen auf diese Reise gut mitzunehmen? Die Maut-Service-Gesellschaft ist für die Einhebung der Maut auf dem Aspinag-Streckennetz zuständig. Und ich spreche heute mit Claudia Eder, Geschäftsführerin der Aspinag Maut-Service-Gesellschaft. Mit ihrem Team hat sie in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, den direkten Kundinnenkontakt völlig neu zu denken. Claudia Eder ist als kaufmännische Geschäftsführung verantwortlich für die Maut-Einhebung, für den Vertrieb und das Enforcement. Dazu gehören auch das Kundenmanagement, also quasi das Ohr bei den Wünschen, Anliegen, aber auch der Kritik der Kundinnen und Kundinnen zu haben. Herzlich willkommen, Claudia. Schön, dass du heute bei uns bist.
Liebe Anne, vielen Dank für die Einladung.
In meinem Eingangsstatement habe ich mit der Frage begonnen, wie hebt man kundinnenzentriert nachträglich Mautgebühren ein? In der Perspektive der Kundinnen ist die Customer Journey oder die Autofahrt ja schon längst abgeschlossen, wo sie für euch erst beginnt. Wie habt ihr das Thema für euch denn angepackt?
Also grundsätzlich darf ich dazu vielleicht sagen, ich bin ja damals angetreten, also jetzt ist es mittlerweile auch schon einige Zeit her, Ende 2021, mit dem Thema, ich möchte die Kundinnen im Vorfeld informieren, dass sie ein Produkt brauchen, um unsere Autobahnen und Schnellstraßen zu nutzen. Wir wissen, dass das Produkt kein Nice-to-have ist, sondern ein Must-have. Und es geht uns einfach darum, möglichst Enforcement-Strafen sehr, sehr wenige rauszusenden und die Kundinnen und Kunden ganz vorne bei ihrem Kauf oder beziehungsweise bei dem Thema, was benötige ich denn, um auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen unterwegs zu sein, dort abzuholen. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, um vielleicht auch zu verstehen, von welchem Punkt wir ausgegangen sind. Wie ich damals dazugekommen bin, war das Thema, dass wir auch im Enforcement sehr, sehr viele Delikte hatten und wir uns die Frage gestellt haben, wie passieren die Delikte, was sind da so die Hintergründe dafür und wie wickeln wir das ab? Wir sind dann teilweise drauf gekommen, dass es unterschiedliche Abteilungen gibt, die mit unterschiedlichen Themen im Rahmen des Enforcement-Prozesses zu tun haben und da und dort die Abstimmungen teilweise etwas schleppend sind. Also wir hatten auch wirklich Silos und von dem Thema dann gesagt haben, nein, es ist ein Prozess, wir müssen uns hier etwas überlegen, auch um Ressourcen zu schonen, Dinge nicht doppelt zu machen und vor allen Dingen dann im Endeffekt wieder unsere Kundinnen und Kunden abzuholen und sie nicht mit einem, stark schlechten emotionalen Gefühl stehen zu lassen. Und in diesem Sinne haben wir dann abteilungsübergreifend ein Projekt gestartet, was sich mit der Customer Journey Enforcement auseinandergesetzt hat und wo wir dann aber auch sehr schnell gemerkt haben, wenn wir in dieses Projekt gehen, dass diese Customer Journey ja eigentlich nicht beim Enforcement sozusagen startet, sondern an jedem Point of Sales oder an jedem Touchpoint, wo sich der Kunde eben auch gerade informiert und dass wir diese Dinge mitdenken müssen. Und somit haben wir dann gesagt, nein, wir können nicht hinten anfangen, wir müssen vorne anfangen. Und das war sozusagen der große Startpunkt. Genau.
Und wie hat sich dadurch eure Customer Journey verändert? Das heißt, wenn ich sozusagen das Pferd von hinten aufspanne und dann merke eigentlich, wir müssen ganz vorne beginnen, dann hat das ja Auswirkungen auch auf andere Bereiche, andere Abteilungen. Wie schaut heute eure Customer Journey denn aus?
Wir haben einfach gemerkt, dass wir sehr viel auch organisatorisch verändern müssen. Ich habe schon von den Silos gesprochen. Es gab natürlich sehr viele Themen, wo man gesagt hat, wie schaffen wir es, dass diese Abteilungen oder diese Teams miteinander arbeiten und reden? Und das hat sehr stark mit der Führung eigentlich begonnen. Und das war ein großes Thema, was wir auf jeden Fall angegangen sind. Unser Kundenmanagement ist komplett erneuert worden. Also wir hatten hier eine Restrukturierung, die innerhalb von 6 Monaten neu aufgezogen wurde, alle Führungskräfte auch neu oder wieder bestellt wurden. Und wir einfach hier gesagt haben, wir brauchen ein paar Teams, die sich um gewisse Dinge kümmern, die sehr verstreut waren in der gesamten Abteilung oder auch in anderen Abteilungen. Und haben wir sehr viel versucht, einerseits zu zentralisieren, die Themen, die wichtig sind für den Prozess, aber auf der anderen Seite halt auch zu schauen, dass wir Möglichkeiten bieten, wo sich die Teams einfach auch abteilungsübergreifend immer wieder austauschen können. Also dieses Prozessdenken einfach auch sehr, sehr stark zu fördern. Und und das hat dann dazu geführt, dass wir einfach sehr stark in der Kommunikation, in der Information geworden sind. Wir haben jetzt gerade unsere Mitarbeiterbefragungsergebnisse auch zurückbekommen. Dort sehen wir, dass wir auf einem sehr guten Niveau, was Information, Kommunikation und Entscheidungsfindung dabei sind. Und es ist einfach auch ein schönes Zeugnis von dem, dass wir sagen, in den letzten 2 Jahren, wir haben in die richtige Richtung intern gearbeitet, nämlich, dass man Vertrauen hat, mit seiner Kollegin und Kollegen auch arbeiten zu dürfen in anderen Bereichen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Ergebnisse natürlich von unseren Kundinnen und Kunden, die teilweise auch einfach nicht mehr so emotional reagieren, wo wir einfach auch wissen, dass wir zum Beispiel im gleichen Zeitraum 2023 zu jetzt 2024 schon um 5% mehr Jahresvignetten verkauft haben. Also das heißt, unsere Kundeninformation einfach da auch viel, viel besser jetzt angenommen wird, dass das einfach in die richtige Richtung geht, ja, und sozusagen sowohl beim Kunden als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut angenommen wird. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, wir haben gesagt, was wir nicht mehr möchten ist, denn man muss sagen, der Kunde, die Kundin, die fühlt ja auch öffentlich, ja, und der ein oder andere oder die andere kann sich vielleicht auch daran erinnern, dass es immer mal wieder so gibt, diese Medienarbeit mit Achtung, Kontrolle oder so, wo man dann halt sieht, irgendjemand hat seine Vignette gerade nicht gekauft, es ist der 1.2. Und diese Jagd machen wir nicht mehr. Also wir haben gesagt, wir möchten auch unsere Kundinnen und Kunden nicht mehr vor diese wirklich emotional nicht gute Situation zu bringen, mit der Presse in Verbindung gebracht zu werden, wenn ich vielleicht doch auch aus Versehen etwas vergessen habe oder vielleicht, weil es sich ausgegangen ist, erst am 2.2. meine Jahresvignette dann gekauft habe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Message nach draußen. Wir sehen die Kunden, den Kunden als Menschen. Wir sehen, dass das auch teilweise unbewusst ist, was die Personen da getan haben. Und dann sollen sie nicht noch öffentlich sozusagen an den Pranger gestellt werden.
Also eine starke Aussage und auch eine Veränderung in der öffentlichen Kommunikation, hier sozusagen mit den Kunden anders zu begegnen. Was hat sich denn für das Enforcement verändert? Das war ja euer Ausgangspunkt für die Bearbeitung und auch für die Neuorganisation in der Customer Journey. Wie haben sich Delikte verändert oder wie hat sich sozusagen euer Vorgehen hier angepasst?
Also grundsätzlich, die Delikte bleiben auf der Hand. Wenn jemand die Vignette vergessen hat oder nicht geklebt oder hat einen Tippfehler beim Kennzeichen, dann ist einfach die Ersatzmaut ein Thema. Und die wird dann auch schlagend für die Kunden oder den Kunden. Was aber wichtig ist in der Bearbeitung, dass diese, wenn der Kunde, die Kundin uns anruft, sich bei uns meldet, schriftlich, wie auch immer, sehr schnell hier eine Antwort bekommt, warum diese 120 Euro an ihn gesendet werden. Das heißt, wir müssen ihm einerseits erklären, was hier das Thema ist dahinter, weil es nicht immer ganz klar und verständlich ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir einfach schauen, das in einer sehr schnellen Zeit zu machen. Und da waren vor 2 Jahren die Zeiträume auch nicht mehr so, dass wir wirklich zufrieden sein konnten damit. Und mittlerweile sind wir hier wirklich sehr, sehr schnell. Es gibt halt nur vereinzelt Themen, wo man nochmal Dokumente bei einer Umregistrierung oder so einfordern muss, wo wir dann halt auf 3 oder 4 Wochen kommen, weil wir da mit dem Kunden einfach in der Interaktion sind. Aber ansonsten sind wir hier sehr schnell in der Beantwortung. Und das ist uns einfach sehr, sehr wichtig.
Also wesentlich auch eine schnelle Reaktionszeit, die genau. sozusagen sich positiv auf die Kundenbeziehung ausgewirkt hat, höre ich jetzt so raus aus deiner Ausführung.
Genau, genau. Und das ist auch interessant, weil ich mache alleine nicht nur diese qualitative Beobachtung oder subjektive, sondern ich bekomme das auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in ihrem Umkreis damit zu tun haben, auch die Rückmeldung, dass es grundsätzlich auch so ist, dass Kundinnen und Kunden, die sehr schnell etwas zu dem Thema erfahren, damit auch besser umgehen können, als wenn sie erst nach 3 oder 4 Monaten davon in Kenntnis gesetzt werden. Ja, und das ist halt ja sehr, sehr wichtig. Also diese schnelle Reaktionszeit macht auch sehr viel aus. Ja.
Jetzt hast du angesprochen, ja, wenn wir auf die Mitarbeiter nochmal schauen, ihr habt sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen in eurer aktuellen Mitarbeiterinnenbefragung. Eine große Herausforderung ist ja dieses End-to-End-prozessorientiert entlang der Customer Journey, sich gemeinsam verantwortlich zu fühlen, weil jede Abteilung für sich ist ja kundenorientiert zumeist oder hat von sich sozusagen den Anspruch, kundenorientiert zu agieren. Nur passen die Kundenorientierungen der einzelnen Abteilungen dann meistens nicht so gut zusammen, sodass sie stimmig beim Kunden ankommen. Wie ist denn euch es gelungen, sozusagen eine gemeinsame Sprache zum Kunden abteilungsübergreifend aufzubauen und das auch bei den Mitarbeiterinnen gut zu verankern, beziehungsweise da an der Haltung oder am Verhalten der Mitarbeiterinnen das auch gut integrieren zu können und sie da mitnehmen zu können?
Also ich persönlich bin ja eine absolute Teamplayerin und das verlange ich auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei uns oder ja, die hier arbeiten. Und das bedeutet eben auch, Teamplayerin, Teamplayer zu sein in der übergreifenden Zusammenarbeit. Ja. Und für mich war ganz klar am Anfang, um diese End-to-End-Prozesse zu verstehen, dass ich mir aus verschiedensten Bereichen, es war damals auch Corona, also wir hatten sehr viele MS-Teams-Termine, die Personen dazu geholt habe. Und ich habe am Anfang immer gemerkt, dass es also teilweise auch ein bisschen eine Unsicherheit gegeben hat, ob man da jetzt dazu was sagen soll oder nicht. Ja. Und bin dann auf den Grund gekommen, dass es da auch Themen gegeben hat, die aus sehr vielen Jahren Entwicklung einfach ja, zu einem Silo-Denken eben geführt haben. Und da war dann ganz klar, wenn wir da raus wollen aus dieser Gasse, kann es nur über die Führung gehen. Und das habe ich, also wir hatten dann auch Abteilungsleitungen, mit denen ich das sehr klar besprochen habe, was meine Erwartungshaltung dazu ist und das immer wieder hervorgehoben und dass ich das auch von allen Teamleitungen im Endeffekt erwarte. Und wie gesagt, dann aber unterjährig auch noch gemerkt, auch mit dem Weggang einer Führungskraft, dass wir grundsätzlich eine Restrukturierung brauchen, um diese End-to-End-Prozesse wirklich leben zu können und dieses wir arbeiten miteinander. Ja. Und von dem her auch diese wirklich ja, einschneidende Restrukturierung, die dann wirklich in 6 Monaten über die Bühne gegangen ist und wirklich dann auch mit Jänner 2023 ganz neu eingeführt wurde. Es gab auch Verschiebungen aus einer Abteilung in eine andere Abteilung hinein, weil sich das einfach mit den Vertriebsthemen zum Beispiel besser gemacht hat in der Zusammenarbeit. Und so haben wir sowohl auf der Arbeitsprozessebene, auf der Organisationsebene und auf der Führungsebene immer wieder ja, die Dinge versucht zu verändern und wirklich ganz klar anzugehen. Und was ich auch gemacht habe, das war mir auch wichtig und das war wahrscheinlich auch nicht für jeden so einfach zu nehmen. Ich habe auch die Dinge ganz klar angesprochen. Also ich habe auch wirklich gesagt, das ist der Weg, den möchte ich gehen, den wollen wir gehen als Führung. Wer dabei sein möchte, ist dabei. Und wer nicht, dann müsst ihr euch überlegen, ob das sozusagen etwas ist, mit dem ihr trotzdem in eurem Arbeitsumfeld leben könnt oder ob es für euch nicht passt. Ja. Und diese klaren Worte waren am Anfang natürlich auch etwas verstörend, aber haben dazu geführt, dass wir jetzt ein sehr offenes Kommunikationsverhältnis haben, wo man einfach auch Dinge anspricht, die vielleicht nicht passen und die miteinander diskutiert. Und genau das ist ja wichtig, damit die Fakten auf den Tisch kommen und man einfach die Dinge auch offen ansprechen kann. Und ich habe grundsätzlich sehr viel Feedback mittlerweile von Mitarbeiterinnen, von Führungskräften, gerade in der letzten Zeit auch bekommen, die das einfach wirklich sehr schätzen, dass wir jetzt so eine Art haben, miteinander zu kommunizieren. Und das ist eigentlich die beste Rückmeldung. Gell?
Dann kommen wir zu unserer zweiten Frage in diesem Podcast. Wie verändert denn die voranschreitende Digitalisierung die Jobs eurer Mitarbeiterinnen? Also ich kann mich erinnern, wenn wir auf Urlaub fahren, dann kommt man ja immer noch an den Mautstellen vorbei. Das ist für mich immer so auch eine Frage, braucht man die in der Zukunft noch, weil man ja eigentlich digital alles verfolgen kann. Das muss ja enorme Auswirkungen auf euch auch haben oder auch die selbstfahrende oder autonome Autos, die auf dem Vormarsch sind. Auch da kommen ja viele neue Aufgaben auf euch zu, jetzt auch die sozusagen gut auch mit dem Verkehr integrieren zu können. Welche Herausforderungen habt ihr denn alle, vor denen ihr steht und wie verändert das eure Aufgaben und die Aufgaben eurer Mitarbeiterinnen?
Vielleicht fange ich mit dem letzten an, also gerade die Digitalisierung im Bereich des autonomen Fahren, da gibt es natürlich auch sehr viele rechtliche Themen, die damit einhergehen. Die ASFINAG ist da ja wirklich führend, was das Thema angeht und wir haben da wirklich sehr, sehr gute Expertinnen und Experten, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen und auch auf europäischer und auch weltweit auch wirklich Akzente setzen. Das Thema für uns ist natürlich, dass das bedeutet, dass wir auch die Autobahnen und Schnellstraßen hinsichtlich der Digitalisierung so weit vorbereiten, dass das möglich ist. Ja. Wiewohl man sagen muss, das wird jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren sofort sein, dass alle jetzt autonom fahren, weil es einfach zu viele infrastrukturelle Sicherheitsfragestellungen da auch noch gibt. Aber im Stau zum Beispiel die Hände vom Steuer zu nehmen oder so, das sind ja alles Themen, mit denen wir uns schon jetzt beschäftigen. Und da ist auch das Thema, was uns immer sehr stark beschäftigt, die Kommunikation zwischen der Straße mit den Autos und die Car-to-Car-Kommunikation. Und Car-to-Car in dem Sinn, dass man halt sagt, so ganz plakativ gesprochen, ein Auto hat schon mitbekommen, es ist ein Unfall vor mir und das Auto, was 500 Meter hinter mir ist, wird von dem vorderen Auto informiert. Und das sind so Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind und die einfach bei uns in die Sicherheit auf jeden Fall einzahlen müssen und wo wir sehr eng auch mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten. Der zweite Punkt, Mautstelleninfrastruktur, ja, könnte man natürlich sagen, wozu braucht man das noch alles? Das Spannende ist, wenn man dort näher reinschaut, dass die Mautstellen immer noch ein wesentliches Thema sind, wenn es darum geht, Kundinnen und Kunden auf dem Weg in den Urlaub auch richtig zu begleiten. Also wir haben noch ganz viele Kundinnen und Kunden, und das ist ein großer Anteil, die einfach auch zu einer bemannten Spur, sprich zu einer Mautbeschäftigten oder einem Mautbeschäftigten fahren, weil sie sich dort sicher fühlen, alles richtig zu machen. Und wir haben auch heute noch einen hohen Anteil, der bar gezahlt wird. Ja, also das ist immer noch ein Thema. Und wir wollen die Kundinnen und Kunden nicht vor die Wahl stellen und sagen, es gibt nur mehr Automat oder Freeflow, sondern wir wollen auch weiterhin anbieten, dass sie die Möglichkeit haben, mit einem Mitarbeitenden vor Ort sprechen zu können. Und das bedeutet aber auch, dass wir diese Mautstellen zukünftig als Kundenservices oder Kundeninteraktionspunkte immer mehr ausbauen wollen. Also wir haben auch viele Kundinnen und Kunden, die hinkommen und ihre Mehrfahrtenkarte bei uns direkt kaufen. Man muss ja sagen, wir haben ja wirklich alle Zielgruppen. Ja, wir haben nicht nur Junge, wir haben nicht nur Alte, sondern es ist wirklich alles dabei. Und dementsprechend müssen wir auch diese Mautstellen denken. Und wir schauen gerade, dass wir die halt sukzessive aus- und umbauen. Das ist ein großes Programm von 2023 bis 2029. Wir werden dieses Jahr, das kann man schon verlautbaren, weil sie schon mitten im Bau sind, die ersten zwei Mautstellen, also Kleinalm auf der A9 und auf der S16 am Arlberg, diese zwei neu eröffnen. Und was wird dort verändert sein? Also dort wird verändert sein, dass man einerseits natürlich auch die Fuhrbreiten vergrößern, weil es gibt einfach größere Autos, es gibt die Wohnmobile. Und damit erhöhen wir aber auch wiederum die Sicherheit unserer Mitarbeitenden in den Nordkabinen, weil manchmal geht es da wirklich sehr eng her. Und das Zweite ist, dass wir die Mautkabinen größer gestalten. Warum? Weil die Mitarbeitenden zukünftig ein anderes Funktionsprofil erhalten werden. Wir werden sehr viele Zusatztätigkeiten, die wir zum Beispiel aufgrund der Bildbearbeitung beim Enforcement haben, auch nach außen in die Regionen verlagern. Das ist heute schon zum Teil so, aber das professionalisieren wir gerade. Und dann würde es so sein, dass ich in der Kabine auf der einen Seite sozusagen die Kunden den Kunden beraten kann oder halt sozusagen die Mehrfahrten, also das Streckenticket sozusagen verkaufe. Und wenn die Dienstaufsicht merkt, okay, es ist jetzt weniger zu tun, dann kann die Strecke geschlossen werden. Man setzt sich auf die andere Seite. Dort ist ein Bildschirm mit Desktop und ich kann eben diese Bildbearbeitung machen. Hat aber zur Folge, dass ich zwischen zwei völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen wechseln muss. Nämlich auf der einen Druck, schnell und wirklich immer mit dem Kunden, der Kundin in Interaktion. Und dann mache ich sozusagen die Scheibe zu, sie ist vergraut und dann gehe ich auf die andere Seite und muss eine hoch konzentrierte Arbeit verrichten. Also ich muss mich wirklich konzentrieren bei dieser Bildbearbeitung. Und da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, ist extrem, extrem wichtig, ja, das auch wirklich zu schaffen in einer kurzen Zeit. Und auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass wir zukünftig schon beim Recruiting schauen müssen, welche Profile wir brauchen und dass eine digitale Affinität und der Wille, auch sich mit digitalen Themen zu beschäftigen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden ist. Alles andere, glaube ich, ist erlernbar. Und ich glaube, wenn man da drauf schaut, dann ist es eigentlich die schönste Form des digitalen Humanismus, weil man auf der einen Seite sozusagen die Kunden den Kunden hat, wirklich auch als Mensch begreift und auf der anderen Seite selber dann auch in der Digitalisierung arbeitet. Und das wird immer mehr das Thema sein und das wollen wir einfach als Unternehmen auch begleiten. Ja.
Das finde ich wirklich auch ein sehr schönes Beispiel, beides miteinander verbinden zu können. Ich stelle mir es aber auch herausfordernd vor, vor allen Dingen im Recruiting, da ihr saisonale Spitzen habt, gerade im Urlaub. Und du hast es angesprochen, für viele beginnt der Urlaub bei der Mautstelle, sozusagen sich noch zu vergewissern, ob man richtig geklebt hat. Und da auch die Mitarbeiter zu identifizieren, die sozusagen auch mit dieser wechselnden Anforderungen gut zurechtkommen.
Natürlich, wir schauen ja natürlich schon auch im Sinne der digitalen Kompetenzen zukünftig, was ist sozusagen vorhanden. Wir haben Saisonierkräfte, wir haben Ferialkräfte, wobei die Ferialkräfte bei uns aufgrund auch der Kürze, die sie nur bei uns sind, diese Zusatztätigkeiten nicht machen. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir unsere Stammmitarbeitenden zukünftig einfach auch in Jobs halten, die einfach auch Perspektiven haben. Und das wird Perspektive sein. Ja. Und da ist es dann auch egal, ob man vielleicht in 20 Jahren nur mehr Free-Flow, wir sagen immer Free-Flow dazu, also sozusagen auf der grünen Spur durchfährt, ohne dass vielleicht auch eine Schranke dabei ist. Das kann alles durchaus möglich sein. Aber dass halt immer noch die Möglichkeit ist, wenn ich mir nicht sicher bin, ich habe dort jemanden vor Ort, ich kann mich informieren. Wir halten Beschäftigung in den Regionen, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, weil es gibt nicht nur die Personen, die sozusagen in die Stadt ziehen wollen, sondern Regionalität und regionale Beschäftigung zu halten, sehe ich schon auch als Aufgabe und ist mit Digitalisierung möglich. Und wir haben für uns einfach auch ein größeres Spektrum, wo wir Fachkräfte auswählen können. Wir können uns ganz Österreich im Endeffekt auswählen und suchen. Ja. Und ich glaube, da ist schon sehr viel möglich und man muss da einfach die Chance auch drin sehen. Ja.
Wie haben denn eure Mitarbeiterinnen auf diese Chance reagiert, die Veränderung in ihrem Berufsbild? Weil ich denke mir schon, dass das, wie du angesprochen hast, auch eine Perspektive ist, eine langfristige, so zu arbeiten. Wie ist das angenommen worden, das Angebot?
Auch da spielt uns gerade die Auswertung der Mitarbeiterbefragung sehr gut in die Hände, weil auch die Perspektiven sehr gut gesehen werden. Wir waren aber, wie gesagt, letztes Jahr auch sehr viel an allen Mautstellen unterwegs und begleiten auch diesen Umbauprozess sehr stark und mit mir kann jeder reden, jede. Und das wissen sie auch vor Ort. Und ich glaube, das ist, und auch mit meinen Führungskräften natürlich, wir sind da wirklich ein super Team. Und ich glaube, das macht es aus, dass man Ängste auch nehmen kann. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste und ihnen einfach aufzeigt, wenn wir das hier tun, dann habt ihr diese und diese Chancen. Und das muss man einfach immer wieder mitgeben. Und natürlich hat man auch immer wieder einen Teil, die dann sagen, ja, warten wir mal ab, wie das alles wird und bin mir da nicht so sicher, ob das alles so eintritt. Diese Stimmen muss man dann einfach auch wahrnehmen und annehmen. Aber ich versuche trotzdem immer auf der positiven Seite zu bleiben und einfach aufzuzeigen, was zukünftig möglich ist und wie wir uns einfach auch verändern müssen. Weil stehen bleiben ist auch keine Option. Ja.
Nicht auf der Autobahn.
Ja, genau.
Liebe Claudia, wir beenden unseren Podcast immer mit Takeaways für unsere Hörerinnen. Was sind denn deine drei Learnings, die du als Takeaways an unsere Hörerinnen gerne weitergeben möchtest?
Ich glaube, das allererste ist Mut haben und offen sein. Also das war so für mich einfach wirklich ein sehr großes Takeaway und begleitet mich eigentlich auch immer, wirklich auch offen zu sein für das, was man an Feedback bekommt, aber auf der anderen Seite auch Mut zu haben, seine Ziele zu verfolgen und das auch klar und offen zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Das zweite ist, heute allein im Kämmerchen geht nicht mehr. Also das heißt, man muss einfach sich diese End-to-End-Prozesse anschauen, man muss sich mit Digitalisierung auseinandersetzen und den Möglichkeiten und den Perspektiven, die da geboten werden, und auch immer die Menschen weiterhin zusammenbringen, neben aller Digitalisierung und Homeoffice. Das ist ganz wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Ja, und der dritte Punkt. Ich glaube, das ist eigentlich das Allerwichtigste in diesem gesamten Thema, wenn man in Richtung Kundenzentriertheit einfach gehen will. Wir müssen einfach hören, was die Kundinnen und Kunden wollen. Wir müssen mit Kundinnen und Kunden in Gespräch gehen, auch wenn sie vielleicht für uns Themen haben, die eher unerfreulich sind. Aber eins steht fest, wenn wir nicht ständig im Gespräch mit Kundinnen und Kunden sind, dann haben wir in der Mobilität im Endeffekt auch nichts verloren. Und das muss einfach unsere oberste Prämisse sein.
In diesem Sinne, vielen Dank für die schönen Abschlussworte und für deine Zeit. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Vielen Dank, Anna. Hat mich sehr gefreut.